Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verhört. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. In der heutigen Folge spreche ich einmal mehr mit Max Müller von Batzko. Und nachdem wir in den vergangenen Folgen über Kanzleigründung, Digitalisierung und KI gesprochen haben, wird es diesmal ganz praktisch. Wir schauen nämlich auf ganz konkrete Hebel, mit denen Steuerkanzleien oft schon mit wenig Aufwand große Wirkung erzielen können. Von Honoraren über Mandantinnen und Mandantenbindung bis hin zu Personal- und Kanzleientwicklung. Freut euch auf ganz viele Impulse, die ihr gerne direkt für eure eigene Kanzlei mitnehmen könnt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß im heutigen Gespräch mit Max Müller von Batzko.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Freue ich mich sehr, dass wir wieder sprechen, Max. Ich habe da sehr viel Lust drauf, heute mit dir auf das Thema zu schauen, auf das wir ja in der vergangenen Folge oder in einer der vergangenen Folgen schon mal hingewiesen haben und gesagt haben, das müssten wir eigentlich mal machen. Und heute ist jetzt der Moment gekommen, wo wir das eigentlich mal machen. Und wir sprechen mal über so ein paar Quick Wins, die du so aus deiner Beratertätigkeit in den letzten Jahren sammeln konntest und wo du sagst, Mensch, das ist eigentlich, da haben Kanzleien mit geringem Aufwand relativ große Hebel, bestimmte Dinge in bestimmte Richtungen zu entwickeln. Und jetzt ist der Spoiler auf jeden Fall schon mal, der Cliffhanger ist jetzt hier auf jeden Fall schon mal gesetzt. Und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Max Müller von Batzko ist heute wieder am Start.
Ja, Herr Flo, erstmal vielen Dank für die erneute Einladung. Und ich freue mich auch, dass wir da heute mal gemeinsam draufschauen können, was da in unserer Beraterpraxis immer wieder aufploppt und was einfach so ein paar Hebel sind, die in Kanzleien teilweise dann schon angegangen werden, teilweise aber halt eben auch nicht. Und ich hoffe, dass jeder Steuerberater, jede Steuerberaterin den einen oder anderen Punkt findet, über den er oder sie noch nicht nachgedacht hat oder vielleicht nachgedacht hat, aber noch nicht zur Umsetzung gebracht hat. Und bin mal gespannt, ja, in welche Richtung sich das Gespräch entwickelt.
Ja, und da haben wir, glaube ich, heute wirklich so ein paar Tipps dabei. Wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, in welche Richtung wir gleich mal sprechen. Und da sind, glaube ich, bei diesen 4, 5 Themen, die wir hier gleich alle anreißen werden, würde ich mal jetzt eine Wette eingehen und sagen, da ist für jeden oder jede irgendwo was dabei, wo man sich gleich denken kann, habe ich schon mal drüber nachgedacht, genau wie du es gesagt hast, aber noch nicht angegangen oder war mir vielleicht auch gar nicht bewusst. Aber bevor wir da gleich reingehen, Max, also du hast ja eine radikale Veränderung vorgenommen, nur um diese Quick Wins jetzt mit mir zu besprechen, was alle Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen. Max, du warst hier normalerweise immer mit langen, blonden Haaren. Und jetzt ist davon nicht mehr viel übrig. 3 Millimeter sind
jetzt
übrig, würde ich schätzen.
Absolut, jetzt sind sie ab. Ich habe mich dann doch für eine etwas zukunftsfähigere Frisur entschieden. Und deswegen mussten jetzt mal die Haare weichen bzw. etwas kürzer werden. Wie der Friseur das so nett umschrieb, gab es offensichtlich 2 Optionen. Entweder die kurze Reise in die Türkei oder die kurze Frisur. Und ich habe mich dann für Letzteres entschieden. Ja.
Vielleicht kommt der Türkei-Urlaub irgendwann später dann mal. Aber es steht dir, also kannst du sehr gut tragen.
Auch danke, das ist lieb. Ja.
Und dann lass uns reingehen, Max. Wir haben, ich habe es gerade auch schon gesagt, in der vergangenen Folge immer mal wieder ja angerissen. Wir haben ja schon über ganz verschiedene Themen miteinander gesprochen und immer mit dem Ziel so ein bisschen zu gucken, wie können Kanzleien denn mit einfachen Mitteln irgendwie schnelle Ergebnisse erzielen? Also ohne, dass man einen riesen Strategieprozess machen muss oder sowas. Und wir haben in der Vergangenheit viel über KI gesprochen. Du hast da viel aus deiner Beraterpraxis erzählt. Du bist Geschäftsführer von Taxify, also bist viel mit Kanzleien auch in Projekten unterwegs. Und wir gucken heute ja mal auf die Themen Honorar. Wir gucken so ein bisschen auf Mandantinnen und Mandanten halten, wo ich jetzt auch sofort wieder sagen würde, das kann ja gerade im Moment nicht das Thema sein. Du hast eine andere Perspektive. Aber auch Personal gucken wir mal drauf. Und auf das Thema Webseite. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Da habe ich auch ein bisschen was zu erzählen. Und ich würde sagen, lass uns einfach mal loslegen. Starten wir mit dem Thema Honorar einfach mal rein, oder?
Ja, der, ich sag mal, Klassiker, beziehungsweise ein Thema, was ja auch heiß diskutiert ist. Ne? Vielleicht ist der ein oder andere auch auf LinkedIn unterwegs und sieht dann die Schlagwörter Value-Based Pricing, Festpreise, Pauschalpreise etc. Ist ja ein Thema, was immer mehr aufkommt, womit sich aus meiner Sicht Kanzleien auch immer mehr beschäftigen sollten. Zum einen, weil das ein Thema ist, was ja aus unternehmerischer Sicht natürlich absolut relevant ist. Preisfindung, Preisgebung, natürlich auch in Kombination mit den ganzen Themen Umsatzrendite, lohnt sich vielleicht ein Mandat überhaupt noch etc. Und was wir immer wieder sehen, ist, dass sich zu dem Thema nicht sonderlich viele Gedanken gemacht werden. Ja, also ein typisches Beispiel ist, eine Kanzlei wird gegründet oder besteht schon seit einigen Jahren und wir sehen immer wieder die Abrechnung nach Steuerberatergebührenverordnung. So, also StGBVV ganz klassisch. Das kann man so machen, das ist ja auch der gesetzlich vorgeschriebene Rahmen. Aber es macht aus meiner Sicht Sinn in der heutigen Zeit, sich auch mal über alternative Preismodelle, Honorarmodelle einfach Gedanken zu machen. Mhm. Kommt aus verschiedenen Ecken. Zum einen sehe ich da aktuell einfach eine ziemliche Konkurrenz, was das Thema Pricing halt irgendwo anbelangt. Ne? Vielleicht auch ein Thema für später, künstliche Intelligenz, Automatisierung etc. Senkt natürlich irgendwo auch den Bearbeitungsaufwand in gewissen ja, repetitiven Aufgaben, wie beispielsweise der Finanzbuchhaltung. Und das heißt halt eben auch, dass die Konkurrenz mittlerweile auch mit geringeren Preisen halt irgendwo an den Start geht. Das ist das eine Thema, weshalb ich sage, Mensch, vielleicht wirklich mal gucken, macht das eventuell auch Sinn, da nochmal umzustellen. Und der andere Punkt ist einfach die Sicht der Mandanten auf das Thema. Geht so ein bisschen was Hand in Hand. Ja, die Mandanten fragen sich natürlich zum einen, Mensch, warum soll ich jetzt für das Verbuchen von, weiß ich nicht, 30 Belegen 300 Euro FIBO bezahlen? Zumindest kommt da heute häufig ein Fragezeichen. Und die StGBVV, so gut sie auch ist, ist für keinen Mandanten gut nachvollziehbar. Ja, also es ist meistens eine ziemliche Blackbox für den Mandanten, Rechnungen kommen, die unterscheiden sich dann vielleicht auch, je nachdem, ob der Gegenstandswert dann irgendwie mal angepasst wurde halt, oder halt eben auch nicht. Übrigens auch ein Thema, also auch gerne mal die Gegenstandswerte prüfen und nicht einfach jahrelang laufen lassen. Und deswegen macht es einfach Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Was natürlich für diese ganze Thematik essentiell ist, dass man ein sauberes Controlling hat, also auch wirklich sieht, wie viel Aufwand verursacht ein Mandat für meine Kanzlei? Ja, also wie viele Stunden braucht beispielsweise ein Mitarbeiter für die FIBU? Mhm. Wenn ich natürlich, ich sag mal, KI oder irgendwelche andere Digitalisierungsmöglichkeiten einsetze und die Preise für mich als Kanzlei sozusagen fallen, dann habe ich natürlich eine höhere Marge. Die Frage ist aber, ob ich in den nächsten 5 Jahren diese höhere Marge vertreten kann oder ob nicht die Konkurrenz so groß wird, dass ich da eventuell auch drüber Mandate verliere. Und das sehen wir mittlerweile wirklich, wirklich sehr, sehr stark, dass es neuartige Steuerberatungsmodelle gibt, die beispielsweise dann gerade auf Selbstbucher abzielen oder das auch aktiv bewerben oder von mir aus die FIBO extrem günstig machen und über den Abschluss und über die Beratung kommen. Und das zeigt aus meiner Sicht, und das sehen wir auch schon, dass Mandanten auch aufgrund der wirtschaftlichen Lage zunehmend preissensitiv werden und sich auch über das Thema Steuerberaterkosten Gedanken machen. Nochmal, insbesondere auch die Mandanten, die eventuell für Kanzleien wertvoll sind beziehungsweise wichtig sind. Ja, das soll jetzt nicht platt klingen. Ne? Ich glaube, dass, das hatten wir auch in den letzten Folgen schon mal, es keine Kunst ist, Mandate zu finden. Ist schon die Kunst, dann gute Mandate zu finden. Und kommen wir vielleicht auch nachher noch zu, das wird halt zunehmend schwerer. Was ich immer empfehle ist, vorausgesetzt, man hat ein sauberes Controlling, beispielsweise über die Systeme der DATEV, aufgesetzt, ja, und sieht dann beispielsweise auch die Umsatzrendite je Mandat, dann würde ich mir das eigentlich einzeln angucken. Und ich würde auch mich mit dem Gedanken beschäftigen, beispielsweise ein Pauschalpreismodell zu erstellen. Das muss ja übrigens auch nicht unbedingt unter der StGBVV liegen. Das kann ich ja für mich frei definieren. Ich habe ja die Möglichkeit, eine gesonderte Vergütungsvereinbarung mit dem Mandanten zu schließen und zu sagen, okay, das hier sind unsere neuen pauschalen Preise. Die sind anwendbar auf dich und dein Unternehmen. Und das steht jetzt erstmal. Nach einem Jahr können wir gucken, wie hat sich der Aufwand entwickelt und können das nochmal entsprechend anpassen. Und das ist für viele Kanzleien wirklich ein Hebel, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Ja? Und das einfach mal für sich zu ordnen, für sich halt auch irgendwo sich mal anzuschauen. Weil was wir immer mehr wieder erleben ist, ja Mensch, haben wir schon seit vielen, vielen Jahren. Gegenstandswerte werden alle 5 Jahre mal angepasst. Lohnt sich ein Mandat? Ja, keine Ahnung, passt irgendwie in der Mischkalkulation. Und da liegt bei den meisten Kanzleien so unendlich viel Geld, und Potenzial, was man ausschöpfen könnte, was aber einfach nicht angegangen wird. Ja, und deswegen mein klarer Appell, damit beschäftigen. Ja, wir haben immer so die typische Grundempfehlung, beschäftige dich mit Pauschalpreisen. Schön, es ist nachvollziehbar, beispielsweise nach Umsatzgrenzen im Bereich Steuererklärung, FIBU, Jahresabschluss etc. Man kann dann auch noch Incentives setzen, dass man beispielsweise sagt, okay, wenn wir die Buchhaltung machen, ist der Jahresabschluss 10% günstiger, oder wenn es bis zu einem gewissen Mal gerade automatisiert ist, beziehungsweise digitalisiert ist, ist es auch nochmal günstiger. Und es hat einfach den Vorteil der sehr, sehr starken Transparenz. Und wenn man das dann noch kombiniert mit einer monatlichen Abrechnung, das ist auch eine Empfehlung, die wir immer aussprechen, nehmt das Jahreshonorar, teilt es durch 12 und stellt es monatlich in Rechnung, dann ist das Thema Cashflow auch relativ schnell erledigt, monatlich eigentlich schon. Ja.
Ja, total. Und das ist, also du hast jetzt so ganz, ganz, ganz viele Sachen gesagt, wo ich nochmal ein bisschen drauf eingehen möchte, tatsächlich auch. Also fangen wir mal von hinten vielleicht an. Dieses Jahreshonorar nehmen, durch 12 teilen und pro Monat einen Betrag haben, das führt ja letztendlich zu einem ganz wesentlichen Punkt, den du gerade schon angesprochen hast in Bezug auf die Steuerberatervergütungsverordnung. Die ist intransparent, beziehungsweise ist sie nicht, aber sie ist nicht nachvollziehbar für Mandantinnen und Mandanten, und das führt zu dieser Blackbox. Das heißt, du bekommst vierteljährlich oder monatlich dann deine Rechnung, und die variiert immer, und du kannst dir das aber ja als Mandant, als Mandantin nicht erklären. Und das führt, spreche ich jetzt mal nur für mich, aber natürlich zu totalem Frust, weil du dich wunderst, wie das immer anders sein kann. Das ist natürlich ein Thema, das ich damit schon mal so ein bisschen ausklammern kann einfach. Der zweite Punkt, den nehme ich vielleicht da gerade noch mit rein, das ist ja, du hast LinkedIn angesprochen, das ist ja eine wahnsinnig wilde Debatte, das Thema Pauschalpreise. Und ich habe erst gestern wieder gelesen, und ich finde diesen Gedanken eigentlich total richtig, wenn die Zeit immer weniger wird, die du für Aufgaben brauchst, weil KI, weil du musst nicht mal KI sein, lass mal KI raus, aber du hast 30 Jahre Berufserfahrung und wirst einfach schneller und besser und effizienter, dann wird dein Honorar in der reinen Theorie schlechter, weil du weniger Zeit brauchst. Das heißt, mit mehr Erfahrung hast du plötzlich weniger Verdienst, und das kann ja eigentlich nicht richtig sein. Natürlich kann man sagen, okay, man muss die Preise immer anpassen, aber das ist ja eine Debatte, die gerade wirklich geführt wird, weil es gibt ja auch viele, die sagen, nee, Pauschalpreise sind unfair, das kann man nicht machen, das funktioniert so nicht und so. Also
das Problem ist halt da, wir bewegen uns halt in einem freien Markt. So. Und ich erinnere mich noch, wir haben damals bei steuerberaten.de, da war ich vorher mal tätig, beispielsweise nach Buchungssätzen abgerechnet. Das war damals 2009. Ja, ein riesengroßer Aufschrei, weil natürlich dann Entscheidungen irgendwie günstiger, hat aus verschiedensten Gründen dann auch nicht Bestand gehabt. Aber dieses Thema Pricing ist extrem sensibel. Wenn wir jetzt von einer perfekten Welt aus steuerberatender Sicht ausgehen, dann würden wir sagen, jeder Steuerberater rechnet stumpf nach StBVV-Mittelwert ab. So, schön. Damit haben wir quasi ein Pricing, da verdient im Prinzip jeder gut dran. Jetzt haben wir aber diese externen Einflussfaktoren von künstlicher Intelligenz, Automatisierung und natürlich auch Wettbewerb und können, aktuell zumindest, ja, nicht verhindern, auch wenn das wahrscheinlich viele wollten, dass es auch, ich sag mal, jetzt nicht Dumpingangebote, aber eine sehr, sehr unterschiedliche Preisfindung gibt. Mhm. Und wenn ich ein Unternehmen habe oder ein Mandant bin, der für Steuerberater von Interesse ist, dann habe ich die Möglichkeit zu wechseln. Übrigens im Zweifel auch relativ einfach, ja. Also auch dieser Steuerberaterwechsel, der klingt ja heutzutage in den meisten Fällen eigentlich relativ einfach. Und deswegen muss ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja, weil ich bin der festen Überzeugung, dass KI gekommen ist, um zu bleiben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass gerade die Stärken von KI halt in repetitiven Aufgaben liegen. Und es gibt mittlerweile schon Systeme, die große Teile automatisieren und vereinfachen, von der DATEV oder auch von anderen Anbietern, wo halt einfach ein massiver Effizienzgewinn da ist. Und ich verstehe offen gestanden jeden Mandanten, der sagt, Mensch, also das ist doch im Prinzip hier schon alles vorbereitet. Am langen Ende musst du das halt entsprechend dann vielleicht noch einmal prüfen, vorausgesetzt, ne, die Prüfung dauert nicht zu lange, und entsprechend übermitteln. So, und warum sollte ich dafür den extrem hohen Preis bezahlen? Ja. Steuerberater würden jetzt kommen mit dem Thema Haftung und so weiter und so fort. Das hat auch absolut seine Daseinsberechtigung. Genau. Und das ist ein großer Bereich, aber der erklärt halt trotzdem nicht eine Abrechnung, die trotz Automatisierung nicht fällt. Zumindest nicht auf Dauer. Aktuell funktioniert das teilweise noch, aber ich glaube nicht auf Dauer.
Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das auf Dauer schwerer werden wird. Und ich glaube, was eben, und das hatten wir gerade auch schon so angerissen, was eben dann der Wert ist, ist doch das Thema Erfahrung, ist doch das Thema, dass ich meinem Steuerberater, meiner Steuerberaterin vertraue. Und das ist doch die viel wichtigere Währung, jetzt aus meiner Perspektive, als eben die reine Zeit. Weil am Ende ist mir egal, was der Steuerberater, wie lange der braucht für seine Sachen, wenn das Ergebnis für mich am Ende passt und ich als Mandant das Gefühl habe, okay, hier hat er wirklich, er oder sie das Beste rausgeholt, was er rausholen konnte, und dann bezahle ich das doch auch ein bisschen gerne, niemand bezahlt gern Rechnung, aber dann bezahle ich das doch viel lieber, als wenn er mir sagt, ich habe 18 Stunden dran gesessen und deshalb kostet es das, weil dann kann ich mich natürlich sofort fragen, hättest du es aber auch nicht in 7 machen können und solche Sachen.
Genau, und das ist eigentlich auch ein wunderschöner Übergang, mal gucken, ob ich den hinbekomme. Also man bezahlt das gerne, wenn man das Gefühl hat, man wird wirklich gut beraten und man ist da in Sicherheit. Ne? Keine Ahnung, wir können jetzt eine Bedürfnispyramide wieder bauen und sagen, alles klar, erstmal Sicherheit, ich möchte keinen Stress mit dem Finanzamt haben, das geht durch, das geht vor allem auch zügig, zeitnah und pünktlich durch. Ja? Ja. Und dann kommt halt der nächste Step, eigentlich möchte ich ja auch beraten werden. Und Mandanten werden es zukünftig nicht bereit sein, wenn sie immer mehr digitalisieren, das vielleicht auch vorschlagen, und dann aber quasi nur eine Nummer im System sind, die, wenn man mal anruft, irgendwie mich durchkommt, vertröstet wird auf die nächsten 2 Wochen etc., dann wird das zu Unzufriedenheit führen. Und nochmal, die Konkurrenz steigt, das werden viele Steuerberater vielleicht noch nicht so merken, da sind wir relativ drin, ja, also auch dieser Kampf um neue Mandanten, der ist real, Mandanten wechseln, da habe ich jetzt keine Statistik zu, aber aus meiner Sicht heute deutlich schneller und einfacher den Steuerberater, als das früher der Fall war. Und es wäre aus meiner Sicht töricht zu sagen, wir lassen das jetzt einfach platt so weiterlaufen. Sondern ich würde dann eher sagen, nehmt die Vorzüge der Digitalisierung mit. Ja, kein Steuerberater hat Lust auf Buchhaltung, oder zumindest die meisten nicht. Ja. Also man hat ja nicht dieses extrem schwere Examen bestanden, um sich mit Buchhaltung zu beschäftigen, sondern der Spaß in dem Job für viele, nicht für alle, liegt ja auch insbesondere darin zu beraten. Und wenn man dafür Kapazitäten freischafft und dann wirklich mal gucken kann, ihr Mandat beispielsweise quartalsweise, ist es vielleicht möglich, eine Umwandlung da durchzuführen von einem einzelnen Unternehmen in eine Kapitalgesellschaft? Oder macht es Sinn, eine Holding drüber zu setzen? Oder wie kann ich denn das Geschäftsführergehalt optimieren? Wenn man das proaktiv anspricht, spricht bei Mandanten und ne, dann entsprechend auch erklären kann und erläutern kann, dann ist die Zufriedenheit mit den Basisleistungen vorhanden, mit der Kanzlei als solches vorhanden und man hat ein absolutes Thema im Bereich Upselling, also im Thema wirkliche Beratung, weil das ist aus meiner Sicht etwas, da kann man sich vielleicht Informationen von der KI holen, aber die Umsetzung ist bis heute sehr, sehr komplex und ich kenne keinen Unternehmer, der das ohne Steuerberater machen würde.
Ja.
Oder ja. Zumindest würde ich es keinem raten.
Ja. Ja, genau. Also das ist, finde ich, eins der ganz, ganz schönen Beispiele, wo man wirklich nochmal erkennt, KI ist gut und ich bin auch der Meinung, ist gekommen, um zu bleiben, alles schön und gut. Aber an der Stelle, da ist Expertise doch das ganz Wichtige. Da ist das Prüfen des Individualfalls wichtig, weil das ist ja, was eine KI alles, aus meiner Sicht zumindest, so sauber nicht machen kann. Die hat Schwierigkeiten, diese ganzen Einzelheiten und Details, die in eben diesem speziellen Fall, wo ich überlege, umzuwandeln oder was auch immer zu machen, die hat sie nicht, sondern sie greift eben dann auf die allgemein gelernten Erfahrungswerte zurück. Und das ist nochmal was völlig anderes, als wenn ein Steuerberater oder eine Steuerberaterin mit irre viel Erfahrung und Wissen und Know-how und auch dem Interesse, sich damit jetzt wirklich zu beschäftigen, daran sitzt, weil das hat eine KI letztendlich, glaube ich, auch nicht. Der KI ist es dann am Ende ziemlich egal, wie du das machen wirst mit den Infos, absolut, die du von ihr bekommen hast. Also.
Und ich glaube, das kann und muss aus meiner Sicht auch die Zukunft des Berufsstandes sein, die ich eher positiv sehe, auch weiterhin. Also ich glaube, dass diese repetitiven Aufgaben, dass die immer mehr automatisiert werden. Mhm. Wenn ich da nicht mitziehe als Kanzlei, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, werde ich Probleme haben, meine Kosten und meine Honorare durchzusetzen, werde ich Probleme haben, das vor den Mandanten auch zu argumentieren. Aber wenn ich es als Chance begreife, ne, ich sag mal, wieder Kapazitäten freizuschaffen, ein täglich Brot, ne, ich sage, Leute, macht mehr Marketing, macht mehr Personalmarketing, kümmert euch um Honorare, wie auch immer, begreift die Kanzlei als Unternehmen, dann ist immer die erste Antwort, ja, wann denn? Ja, also ich bin so gefangen im Tagesgeschäft, ich finde da keine Zeit dafür. Das ist total nachvollziehbar, wirklich Fachkräftemangel. Wir haben unfassbar viele negative Entwicklungen, die auf den Markt drücken und die das total nachvollziehbar machen. Ich verstehe jeden Steuerberater, jeden Selbstständigen, der sagt, das ist einfach extrem viel und ich finde da keine Zeit zu. Aber wenn wir KI als Vehikel begreifen, das Kapazitäten schaffen kann und vielleicht dann auch die Kanzlei entlasten kann. Also ich brauche jetzt nicht wieder, um Wachstum herzustellen, 20 neue Mitarbeitende, die ich unter Umständen sowieso nur schwer finde. Dann hat das eine unfassbar große Chance. Nur ich muss halt dann dahin kommen, umzusetzen, kommen wir vielleicht auch nachher nochmal zu. Also man sollte sich damit eingehend beschäftigen. Und weil wir jetzt gerade relativ, ich sag mal, Top-Level, könnte man es vielleicht nennen, gesprochen haben, ohne konkret zu werden, nochmal kurz zum Thema Honorar zurück.
Super, gerne.
Ein kleiner Ablauf, den ich eigentlich immer empfehle. Jetzt wird es wieder erstes Semester Betriebswirtschaftslehre, aber es stimmt in den meisten Fällen. zieht euch eine Liste mit den Mandanten, guckt, welche Umsätze ihr mit diesen Mandanten schafft, versucht eine Einwertung zu machen, wie viel Aufwand, also was kostet mich das in der Kanzlei, und dann macht eine 80-20-Analyse, ganz platt, ja, und guckt, das trifft bei den meisten Kanzleien zu, es ist nicht immer genau 80-20, dann ist es mal 70-30, mal 90-10, also schaut wirklich, welche Mandanten machen welchen Umsatz und überlegt euch, ja, wie ihr dann entsprechend euer Pricing auch zukünftig aufstellt, um eine gewisse Umsatzrendite von beispielsweise, das kommt immer so ein bisschen was auf die Kanzleigröße an, ich werfe jetzt mal 35% hin, zu erreichen, ja, da wirklich eine Zielsetzung herzustellen. Und ich sage auch nicht, dass man, also sorry, wenn man mit diesem Wissen sich dann da dran macht, Pauschalpreise zu definieren, ist das einfacher, ja, weil dann kann ich entsprechend halt auch hingehen und sagen, keine Ahnung, bis 100.000 Euro habe ich jetzt aber für die und die Leistung diesen durchschnittlichen Satz. Ja, und dann kann ich das, wenn ich das mal für mich definiert habe, auf alle Mandanten einfach mal anwenden in meiner schlauen Liste und gucken, was bedeutet das denn eigentlich konkret. Ja, und dann kann ich abwägen. Ich würde jetzt auch nicht empfehlen, einfach die Gießkanne über alle Mandanten zu kippen und jedem A-Mandanten einen Pauschalpreis hinzuklatschen, um Gottes Willen. Ja, aber ich werde Mandanten haben, vielleicht kleinere Mandanten, wo ich sage, das ist für mich nicht mehr lukrativ. Ja, der Klassiker, keine Ahnung, der ehemalige Nachbar des verstorbenen Großonkels, den wir damals noch mit aufgenommen haben, das ist schön, aber der ist unter Umständen nicht mehr lukrativ, weil die Preise nicht mehr angehoben wurden. Und so, das frage ich dann immer, naja, ist es dir denn wert, dass du Geld draufzahlst? Und da ist dann, sagen die meisten, nein, ne? Ja, du machst es aber, ja, schlussendlich. Und deswegen da wirklich mal reingehen, für sich definieren, bei klassischen C-Mandanten beispielsweise einfach mal die Umsetzung beziehungsweise die Umstellung prüfen. Und das ist ein Hebel, wenn man das wirklich mal durchgeht, der ist immens. Und zwar in fast jeder Kanzlei, die ich kenne. Und dann peu à peu durchgehen. Ja, und wenn ich einen A-Mandanten habe, das empfehlen wir auch immer, dann kann ich auch immer noch mal in die individuelle Preisverhandlung gehen. Ja, vielleicht sehe ich aber auch, hör mal, das läuft super. Das ist eine unfassbar gute Umsatzrendite. Dann vielleicht, sorry, aber vielleicht merke ich, der ist ein bisschen was unzufrieden mit dem Pricing, dann gehe ich ein bisschen was runter, aber verkaufe ihm von mir aus eine Beratungsleistung. Ja, aber sich mit dem Thema zu beschäftigen, absolut elementar und ein sehr, 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 sehr schöner Hebel für viele, viele Kanzleien.
Eine Rückfrage habe ich dazu noch, Max, dann lasse ich dich auch aus diesem Thema Honorar und Pricing raus und wir gucken gerne auf das nächste, weil du das vorhin schon angesprochen hast. Du hast gesagt, so aus deiner Erfahrung lassen ganz viele Kanzleien genau dieses Potenzial wahnsinnig liegen, also weil sie sich nicht damit beschäftigen, weil sie sich das nicht anschauen. Und ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt, woran das liegt. Und einen Punkt hast du, glaube ich, sicher gerade schon angesprochen, das ist das Thema Zeit. Ja, es ist schwer, sich diese Zeit zu nehmen und das ist natürlich umso schwerer, weil man den Erfolg ja nicht sofort sieht. Also es ist erstmal, fühlt sich das, glaube ich, kann jeder Selbstständige, jede Selbstständige wahrscheinlich gut nachvollziehen. Es fühlt sich erstmal an wie Arbeit, die nichts bringt, von der ich nichts habe, weil ich es nicht sofort sehe. So total gekauft, dieser Zeitaspekt spielt rein. Aber der zweite ist, der mich noch so ein bisschen beschäftigt und wo ich mich gefragt habe, ist das vielleicht auch einfach ein Thema, ist so dieses, was hier in anderen Folgen auch schon angeklungen ist, ist so dieses, ich nenne es mal Helfersyndrom, ohne das jetzt so drastisch zu meinen, wie es klingt, aber es ist doch gerade in so einer Branche, in der du beratend bist und wo du versuchst für Mandantinnen und Mandanten eben das Beste rauszuholen, wahrscheinlich auch für viele Leute schwer, sich damit auseinanderzusetzen und dann eben dem Nachbarn des verstorbenen Großonkels zu sagen, hey, hör mal zu, so wie wir es gerade machen, kann ich es nicht. Das ist ja auch ein scheiß Gespräch. Das will ja auch keiner führen eigentlich, oder? Das spielt da wahrscheinlich auch
nicht rein. Und das ist ja auch etwas, was man, also man muss natürlich auch gucken, was einem halt irgendwo wichtig ist. Ja, also möchte ich diesen unternehmerischen Gedanken aufnehmen, Umsatzrendite und Umsatz halt irgendwo maximieren, um quasi dann mehr Überschüsse zu erzielen, die ich dann wieder reinvestieren kann. So, das spielt natürlich alles irgendwo auch auf das Thema Wachstum mit ein, ja, und wenn ich das machen möchte, sollte ich das auf jeden Fall tun. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, ich möchte diese unangenehmen Gespräche nicht führen und mir ist das wichtig, dass ich diese Preisdiskussion halt irgendwo nicht habe und bei meinen Preisen halt irgendwo auch bleibe, dann ist das völlig in Ordnung, ja. Ich sage, das Einzige, was ich sage, ist, ich sehe da einen unfassbaren Hebel, sich das anzuschauen, wenn ich das Ziel habe, den unternehmerischen Nutzen auf monetärer Seite zu maximieren. Und etwas, was ich auch immer wieder sehe oder was wir bisher auch schon erfahren haben, die meisten Steuerberater haben auch Angst. Angst vor der Kommunikation und natürlich auch Angst vor der Reaktion der Mandanten.
Zu Recht. 100%, ja.
Meine Erfahrung ist aber, und das trifft jetzt nicht auf jeden zu, das muss man im Einzelfall prüfen, machen wir auch gerne mit den Kanzleien zusammen. Wir haben da auch entsprechende Preismodelle, die wir einfach mal schicken können, dass man das mal gegeneinander legen kann, alles in Ordnung. Aber meine Erfahrung ist, wenn ich sauber kommuniziere, vielleicht auch zeitgleich noch einen Mehrwert kommuniziere und das halt einfach auch erkläre, dass es dann bei 90% der Mandanten nicht dazu führt, dass sie kündigen. So, nagelt mich da nicht drauf fest, ja aber es ist meine Erfahrung, dass das, wenn das sauber kommuniziert ist, Bestand hat und funktionieren kann. Ja,
ja, aber der Max hat gesagt.
Ja, das wollen wir nicht.
Viele wütende Zuschriften jetzt.
Wir sprechen ja immer von Quick Wins. So quick ist dieser Win natürlich irgendwo
natürlich
nicht. Also man sollte sich damit beschäftigen, ja. Aber ich sage nur, das ist der größte Hebel, den viele Kanzleien haben, vor allem auch bestehende Kanzleien. Ja, also wenn ich jetzt eine Kanzlei neu gründe, dann kann ich mir Gedanken machen über den Pricing, dann fange ich mit Pauschalpreisen an, nehme Erfahrungswerte von anderen Kanzleien, kann das schön durchrechnen. Aber diese Umstellung ist natürlich ein unfassbarer Prozess. Ja, und da bitte nicht alles auf einmal sauber rechnen, gegenprüfen, A-Mandanten, gute B-Mandanten nicht verprellen und so weiter und so fort. Ja.
Und du hast gerade gesagt, das Einzige, was du sagst, ist eben, ich mach's mal sehr einfach, du hast gerade gesagt, das Einzige, was du wirklich sagst, ist, dass das eben ein Hebel ist. Ich finde aber, du hast noch eine zweite, ganz, ganz wichtige Sache gesagt gerade. Du hast gesagt, ich muss für mich prüfen, was ist mir wichtig und möchte ich vielleicht einfach, also reicht mir das Level, auf dem ich bin, dann ist das völlig fein. Ich finde, was du da aber so ein bisschen zwischen den Zeilen auch ganz, ganz stark mittransportierst, ist zu sagen, trotzdem muss ich mich damit beschäftigen, weil wenn ich das nicht tue, dann droht mir irgendwann ja möglicherweise sogar, dass das nicht mehr funktioniert. Wenn ich es mir nie anschaue und immer denke, ja, es ist ja der Nachbar oder sowas, dann droht mir natürlich schon auch ein bisschen die Gefahr, dass ich es komplett aus den Augen verliere. Ich will nicht sagen, dass irgendjemand das da draußen macht, aber sich damit zu beschäftigen und sich das anzuschauen und auf der Basis die Entscheidung zu treffen, nein, meine Preise bleiben so oder sie steigen oder sinken oder was auch immer, das finde ich ganz, ganz wichtig.
Genau, und ganz wichtig, also mir ist es wichtig, dass Kanzleien einfach darüber informiert sind und dann eine Datengrundlage haben, wo man eine qualifizierte Entscheidung treffen kann. Und das sehe ich halt, dass das häufig nicht der Fall ist. Und wir haben die Situation, ne, ich meine, jetzt bin ich selbstständig, ich weiß, was da für Kosten kommen, keine Ahnung, über Miete, Nebenkosten, Personalkosten, Softwarekosten. Das steigt alles. Und wir haben eine Erhöhung der StBVV gehabt, alles in Ordnung. Aber auch auf die Steuerberatung, auf der Steuerberater lastet ein gewisser Druck, ja. Also die Gehälter, ich führe noch eine interne Hitliste über die besten Gehaltsanfragen von Steuerfachangestellten, remote am besten in Spanien. Halte ich jetzt erstmal für mich. Das ist mittlerweile wirklich, wirklich immens und sehr, 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 sehr hoch. Also will heißen, die Kosten steigen halt einfach auf allen Ebenen und guckt, dass ihr eine Entscheidungsgrundlage schafft, wo ihr es gut bewerten könnt und dann auf dieser Grundlage Entscheidungen treffen könnt. Vielleicht ist es ja auch, meine Preise sind super und ich arbeite total effizient und die Rendite ist klasse und damit bin ich zufrieden. Haken hinter, alles gut, aber dann weiß ich's. In den meisten Fällen wird es wahrscheinlich eher so sein, dass man da noch viel Potenzial sieht.
Aber fass mal vielleicht für diesen ersten Punkt diesen Quick Win nochmal zusammen. Du hast gesagt, erstes Semester BWL lohnt sich. Lasst euch eine Liste raus und guckt euch an, was, also welchen Umsatz macht ihr mit welchen Mandanten und dann die klassische 80-20. Und ich glaube, selbst wenn man es ohne die 80-20 macht, sich alleine diese Liste mal rauszulassen und damit zu beschäftigen, das ist, glaube ich, so ein Quick-Win, den vielleicht jeder und jede einfach jetzt mal mitnehmen kann.
Würde ich auf jeden Fall empfehlen, genau. Und ne, wir hatten jetzt hier gerade schon ganz viel das Thema Mandanten.
Genau, richtig.
Wie fühlen sich Mandanten? Warum ist es wichtig, auf die Meinungen und auf die Empfindungen der Mandanten halt irgendwie auch Wert zu legen und den Wünschen zu entsprechen. Das war lange Zeit nicht der Fall. Und vielleicht nochmal kurz einleitend. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Steuerberater da jetzt sitzt und sich denkt, ach Mensch, der Max, jetzt kommt er wieder mit seinen Mandanten um die Ecke und davon habe ich jetzt nun wirklich genug. Aber nochmal, wir sehen halt einfach, dass die Konkurrenz darum steigt, gerade wenn ich wachsen möchte, wichtige Mandanten finden und insbesondere halten. Ja, Mandanten zu verlieren ist deutlich teurer als einen neuen zu gewinnen, gerade die guten Mandanten. Und da wird es in Zukunft aus meiner Sicht nicht mehr reichen, ob das in 2 Jahren ist, in 10 Jahren ist, wie auch immer, wird man sehen. Aber die Leistung anzubieten, wie sie heute ist, sondern man muss da halt auch einfach ein wenig sich weiterentwickeln. Ja, das beginnt beispielsweise damit, Mandanten zu informieren. Das geht weiter mit konkreten Beratungsangeboten, vielleicht auch damit dann wirklich einen Mehrwert anzubieten oder Analysen darzustellen, ja, sozusagen der Steuerberater, ein bisschen als CFO des Unternehmens, um da in diese Beratungsleistung halt einfach auch mehr reinzugehen, Mandanten zu informieren, vielleicht auch mal eine Umfrage zu machen. Ja, was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht so gut? Das sind ja auch alles Hebel, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was läuft gut, was läuft schlecht. Und meine Erfahrung in Diskussionen mit Mandanten ist immer, mit Steuerberatern ist immer, ja, da habe ich ein Gefühl für. Genauso wie bei Mitarbeiterumfragen. Dieses Gefühl trügt. Glaubt es mir, es trügt. Wenn man sowas mal macht, wird man relativ schnell sehen, dass da doch in gewissen Bereichen einiges im Argen liegt. Und je nach Kanzleigröße kann es ja auch sein, dass ein großes Mandat beispielsweise von Bord geht, weil ein besseres Angebot vorliegt, weil man sich irgendwo anders besser beraten fühlt, dass das Geschäftsgrund sein kann. Ja, und die Situation ist immer kritisch, weil dann versucht man, neue Mandanten irgendwie onzuboarden, dann entstehen wieder Kosten. Deswegen gerade bei A-Mandanten darauf achten, weiß ich nicht, und wenn es der monatliche Newsletter ist mit persönlicher Ansprache zum Thema, was hat sich steuerlich geändert? Ja, ein Großteil der Mandanten klickt es weg und liest es sich nicht dezidiert durch. Ist auch völlig in Ordnung, aber es ist ein Touchpoint, weil wie wir im Marketing und im Customer Management sagen, man hat was darüber gelesen. Und wenn es halt der monatliche Anruf ist, proaktiv vom Steuerberater, der sagt, hör mal, mir ist aufgefallen, deine Mietaufwendungen sind aber etwas hoch, ja, oder was weiß ich nicht was, dann hat das einfach einen extremen Mehrwert. Und den würde ich mitnehmen, auch im Lichte des Upsellings. Ich glaube, wenn man jetzt die Mandanten einzeln wirklich mal durchgehen würde und sich überlegen würde, welches Beratungsprodukt kann ich denn beispielsweise anbieten? Ja, sei es die Optimierung des Geschäftsführervertrags, eine Holdinggründung, eine Umwandlung, sucht es euch aus, ja. Dann liegt auch da noch extrem viel Umsatzpotenzial. Aber dafür brauche ich Zeit und muss mich damit beschäftigen. Und das ist etwas, was ich auch jeder Kanzlei empfehlen würde. Weil auch da wird zukünftig immer mehr Druck drauf kommen.
Ich war kürzlich in Hamburg bei Talents for Tech als Moderator am Start und habe ein wahnsinnig interessantes Gespräch gehabt und interessanterweise ein ganz ähnliches Gespräch in der Kanzlei, in der wir kürzlich gedreht haben. Ein kurzer Werbeblog-Reportage dazu kommt bald. Und die haben beide, oder unabhängig voneinander, gesagt, was sie beide machen, also sowohl die Kanzlei aus Bayern, eine sehr große Kanzlei, als auch die hier in der Region, in Freiburg, haben gesagt, uns ist es wichtig, dass wir jeden Mandanten, jede Mandantin einmal im Jahr sehen. Und das heißt, wir fahren da entweder hin oder wir laden die zu uns ins Büro ein, weil, glaube ich, genau dieser Touchpoint ganz, ganz wichtig ist. Und du hast gerade eingangs gesagt, jetzt kommt der Max wieder mit seinen Mandanten. Ich verstehe das schon auch, dass man so denken kann, jetzt macht er wieder diesen Take, ihr müsst euch um die kümmern. Total. Aber jetzt spreche ich da auch wieder aus meiner Sicht für mich. Und das ist egal, ob wir da über einen Finanzberater sprechen, über einen Steuerberater oder weiß der Teufel was. Für mich als Flo gibt es nichts Besseres, als dass ich weiß, jemand kümmert sich. Und ob das nun der Newsletter ist, der irgendwie standardmäßig verschickt ist, das ist mir erstmal egal, weil ich weiß, da kommt was und ich habe es ja im Kopf, ah, warte mal, der Max hat mir doch diesen Newsletter geschickt, vielleicht rufe ich den zu dem und dem Thema mal an. Oder noch besser, wenn du eben als Steuerberater tatsächlich auch es schaffst, so ein bisschen auf dem Radar zu haben und den Leuten einfach das Gefühl zu geben, ich bin da, ich weiß, was bei dir gerade ansteht und los ist. Ich glaube, dass das wirklich ein wahnsinnig großer Hebel ist. Das spreche ich wirklich nur für mich als Flo. Aber mir ist das wahnsinnig recht, weil ich, wenn ich ein Gefühl habe, okay, da ist jetzt, ich nehme dich Max, da ist jetzt ein Max und der weiß, was bei mir abgeht. Ob das nur so ist oder nicht, ist mir erstmal egal. Aber ich habe ja zumindest das Gefühl. Und das ist wichtig, genau. Glaube ich.
Und das ist absolut elementar, ne? Und das muss man auch nicht für jedes kleine Mandat in dem Sinne. Man kann ja dann auch nochmal kleine Rolle rückwärts zum Thema Pricing. Man kann ja beispielsweise auch über Paketpreise nachdenken. Ja, im Goldpaket ist beispielsweise einmal im Monat ein Call mit einem Steuerberater für eine Stunde drin. Das kostet dann natürlich auch entsprechend, aber ich decke es ab. Und das ist ganz, ganz elementar. Nochmal 80-20. Die meisten Kanzleien werden mit 20% der Mandanten 80% des Umsatzes machen. Das ist kriegsentscheidend. Und wir brauchen ein Gefühl dafür, sind diese Mandanten zufrieden? Wie kann ich dafür sorgen, dass sie dauerhaft zufrieden bleiben? Und ich muss mich darum kümmern. Wenn ich das nicht tue, laufe ich Gefahr, dass sie gehen. Und dann ist es einfach doof. Ja, insbesondere, wenn ich vielleicht gerade jemand Neues eingestellt habe, den ich nicht auslassen kann. Und dann komme ich genau wieder in diesen Moment, wo ich einfach nicht hin möchte. Und es gibt ganz, ganz viele kleine Sachen, die man da zum Beispiel angehen kann. Ich hatte gerade über den ganz platten Newsletter gesprochen. Ja, man kann zum Beispiel aber auch, es gibt da verschiedene Softwarelösungen für eine BWA. die von mir aus monatlich oder quartalsweise oder halbjährlich oder wann auch immer verschickt wird, dann setze ich mich halt hin, mache mein Screensharing-Ding an, ja, mit Loom zum Beispiel, muss man immer ein bisschen auf das Thema Datenschutz achten und bespreche 5 Minuten die BWA. Gehe das einfach ganz kurz durch und sage, hier ist mir das aufgefallen, das haben wir so gebucht, wie auch immer. Schicke dieses Video, wo man mich sieht, meine BWA sieht, mit ein paar Hinweisen, einfach an den Mandanten raus und habe den weiteren Touchpoint, der fühlt sich beraten. Ja, also der fühlt sich wirklich gesehen. Ja, und allein das ist zum Beispiel schon ein ziemlicher Hebel. Das Thema Erreichbarkeit ist auch etwas, was Mandanten immer wieder monieren. Ich glaube, einer der Hauptgründe für einen Steuerberaterwechsel. Und ich kann auch das verstehen. Ja, man ist von mir aus gerade in der Fokuszeit und erstellt einen Jahresabschluss oder schreibt ein Gutachten und möchte jetzt nicht gestört werden. Die Sekretärin, der Sekretär drückt das Telefonat weg, sagt, ich melde mich irgendwann oder schreiben Sie eine Mail. Auch das ist verständlich, kommt bei Mandanten aber so an, als wäre er nicht die Prio Nummer 1, beziehungsweise überhaupt nicht priorisiert. Ja, und das ist ein Problem. Und auch da empfehlen wir immer wieder, also ich mache das auch so, erstelle von mir aus einen Terminbuchungslink. Ja, und dieser Terminbuchungslink erlaubt beispielsweise einem gewissen Stamm von Mandanten Termine immer montags von 14 bis 16 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr und so weiter und so fort zu buchen. Halbe Stunde, muss natürlich auch rein, worum es gehen soll. Vielleicht auch der Zusatz, es ist ein bezahltes Gespräch, das bringen wir zur Abrechnung, weil es um das Thema Beratung geht. Ja, aber so kann ich meinen Tag strukturieren und kann das Ganze kanalisieren. Ja, und habe dann auch besser vorbereitete Anrufe offen gestanden, weil dann ist irgendwo klar, wenn du was willst, buch dir bitte einen Termin und klinge nicht einfach durch.
Ja, genau. Hast zumindest schon mal 3 Stichworte, die dir helfen, dich auch so ein bisschen zumindest gedanklich drauf vorzubereiten und nicht so ganz ins kalte Wasser zu springen. Mir kam interessanterweise gerade ein Vergleich, den ich persönlich gerade sehr treffend finde und der das für mich gerade alles, was du sagst, nochmal so ein bisschen beschreibt, weil ich ziehe gerade um und wenn man umzieht, ist ja so ein ganz großer Klassiker, ich bin gerade umgezogen und es ist so ein ganz großer Klassiker, den Kleiderschrank mal auszuräumen. Und es gibt in meinem Kleiderschrank unendlich viele T-Shirts und auch da habe ich mich entschieden, jetzt mal ein paar auszusortieren. Und es ist total spannend, weil es gibt T-Shirts, die sortiere ich wahnsinnig ohne große Mühe aus, weil ich keinerlei emotionale Verbindungen zu denen habe. Und es gibt aber T-Shirts, beispielsweise ein Mando Diao T-Shirt, das ich bei meinem ersten Konzert 2008 gekauft habe. Und zu diesem T-Shirt habe ich natürlich eine wahnsinnig emotionale Beziehung. Und dieses T-Shirt habe ich bestimmt seit 10 Jahren nicht mehr getragen, aber es ist mit umgezogen in die neue Wohnung, weil ich damit was verbinde. Und ich glaube, so ein bisschen ist das auch mit Mandantinnen und Mandanten so oder aus der Sicht von Mandantinnen und Mandanten. Wenn ich an meinem Steuerberater oder an meiner Steuerberaterin so gar nicht emotional hänge und so denke, ja, ob es nur der macht oder der, ist mir am Ende egal, dann werde ich keine Schwierigkeiten haben, den zu wechseln. Wenn ich aber denke, dann sind wir jetzt auch wieder beim wahrscheinlich irgendwie normativen Commitment oder so, ne? Also wenn ich aber denke, oder affektiv im besten Fall sogar, wenn ich aber denke, nee, der hat mir damals in dieser wirklich schweren Situation, als ich diesen Brief vom Finanzamt bekommen habe und kurz davor war, meine Selbstständigkeit sein zu lassen, da hat er mir geholfen, dann gucke ich da, glaube ich, anders drauf. Und ich glaube, das geht auch ein bisschen darum, genau das zu erzeugen.
Genau, also bin ich zu 100% d'accord und das zu erzeugen ist wichtig. Es kommt natürlich immer so ein bisschen auf das Thema, welche Mandanten habe ich auch irgendwo
natürlich.
An. Ja, klar. Also um mal kurz ein Beispiel zu nennen, das ist ja die nächste Kuh, die gerade sinnvollerweise durchs Dorf der Steuerberater getrieben wird, ist das Thema Spezialisierung. Ein Steuerberater muss sich spezialisieren und sonst ist das alles nichts. Ist auch ein riesengroßes Thema, aber es ist natürlich ein Unterschied. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch mit einem Steuerberater gesprochen, ohne Namen zu nennen, der sagt, ganz ehrlich, ich habe Mandanten in der Region, ich sitze 80% der Zeit irgendwo im Auto, ich fahre dahin. So, dann habe ich auch gesagt, hör mal, super, ganz ehrlich, die wünschen sich das, die freuen sich, wenn du da vorbeikommst und da entsprechend vor Ort bist. Hammer, also auch darauf kann man immer noch ein Geschäftsmodell halt irgendwie aufbauen. Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin da vor Ort, ich berate. Die andere Variante ist, ich betreue beispielsweise nur Selbstbucher, die sind kostensensitiv. Ja, dann mache ich vielleicht irgendwie eine Online-Plattform und erkläre, wie man selbst bucht. Schön, ja, super. Können Sie Kosten sparen, klare Erwartungen und ab dafür. Die brauchen dann von mir aus nicht den Call einmal im Monat, weil es für sie vielleicht auch gar keinen Mehrwert hatte. Ja? Und deswegen muss man sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Ich bin ein Freund von Spezialisierung, wenn ich halt wirklich einen Mehrwert da in dem Bereich bieten kann, wenn ich mich da 100% committe. Meine Erfahrung ist, die meisten Steuerberater wollen das nicht, haben vielleicht auch gar nicht unbedingt zu diesem Bereich. Dann kann man aber auch immer noch sagen, alles klar, wir beraten breit. So, also grundsätzlich beraten wir, weiß ich nicht, ne, Kapitalgesellschaften ab einem gewissen Umsatzvolumen, wie auch immer, ist auch schon eine Spezialisierung, aber nicht branchenspezifisch. Und zusätzlich haben wir uns aber auch wirklich auf gewisse Branchen spezialisiert, wie Heilberufe, E-Commerce oder suchst ja aus. Da würde ich dann auch relativ spitz bleiben. Und das wäre dann zum Beispiel ein Punkt, wofür ich auch Marketing machen würde. Ja, und um so vielleicht auch peu à peu noch zusätzliche Spezialisierung aufzubauen. Ja. Jetzt sind wir wieder abgeschweift, sorry.
Ja, ja, aber ja, ist auch irgendwie einfach, heute abzuschweifen, weil wir natürlich so diese ganz großen Themen aufmachen. Und ich merke gerade schon, ja, man kann da natürlich Stunden drüber nachdenken, aber vielleicht auch da nochmal wirklich so, um das runterzubrechen auf diesen Quick-Win. Es ist ganz interessant, weil auch hier bleibt es eigentlich nicht aus, sich einmal damit zu beschäftigen. Und vorher haben wir gesagt, ist es vielleicht sogar eher diese Mandantenliste und 80-20. Hier ist es, glaube ich, auch wieder die Mandantenliste und vor allem aber auch so ein bisschen die eigene Reflexion nochmal zu fragen, hey, bin ich eigentlich für meine Mandantinnen und Mandanten der Ansprechpartner, den sie anrufen würden? Und wenn nicht, das wie kann genau das sein? Und was du gesagt hast, vielleicht den Punkt noch, Rückfragen auch einfach, ne? Also mit den Mandanten ins Gespräch gehen und sich wirklich mal damit auseinandersetzen, wie sehen die mich eigentlich? Weil du hast gesagt, man hat ein Gefühl, aber das Gefühl, naja, kann halt auch mal daneben liegen, ne?
Das kann man daneben liegen, ne? Also wenn man diese Liste jetzt aus dem Bereich von Honorar zum Beispiel hat, dann kann man ja auch einfach mal durchgehen und sagen, zufrieden, unzufrieden, weiß ich nicht, kurz vor der Kündigung, wie auch immer. Man kann das ja auch mal für sich halt irgendwo flaggen, ja? Und sagen, grün, orange, rot, wie auch immer, ja? Und dann hat man dafür meistens schon ein ganz gutes Gefühl. Ist auch da wieder erfahrungswert. Ja? Und dann würde ich immer empfehlen, welche Touchpoints hat denn der Mandant? Also wo kommuniziere ich denn mit dem Mandant? Wo erhält er von mir einen Mehrwert? Wie oft spreche ich mit dem Mandanten? Ja, und das würde ich versuchen zu optimieren, sei es über ein Newsletter, sei es von mir aus auch über eine Mandantenplattform, wo ich das regelmäßig mache. Und was wünscht sich meine Zielgruppe? Was wünschen sich insbesondere meine A-Mandanten? Ich möchte jetzt mal nicht B und C hinten überfallen lassen, aber es ist einfach kriegsentscheidend, dass die bleiben und dass die zufrieden sind. Ja. Und was kann ich vielleicht noch anbieten? Ja, und auch dieses Thema regelmäßige Besprechung mit dem Mandanten. Naja, also das ist ja nicht ein reines Informationsgespräch, sondern man spricht ja am langen Ende über Chancen und Möglichkeiten. Daraus entwickelt sich wieder neues Geschäft, was man wieder abrechnen kann. Und das Thema Kundenbeziehung ist, glaube ich, elementar wichtig, um nochmal den Bogen zu spannen, insbesondere wenn wir uns in die Richtung entwickeln, dass diese Routineaufgaben immer weniger Aufwand und immer weniger Kosten, also Kosten
mehr. Genau, ja. Und dann sind wir eigentlich ja auch irgendwie schon relativ nah an einem Thema, also an einem zweiten Mensch, sehr menschlichen Thema, nenne ich es mal. Dann sind wir nämlich beim Personal und auch das hast du ja gerade irgendwie schon so ein bisschen angerissen. Auch da geht es ja drum, sich damit zu beschäftigen, wie stehen die eigentlich gerade zu mir? Wie sind die gut drauf? Habe ich da gerade größere Themen in der Kanzlei oder was ist da so am Start?
Genau, also was wir einfach merken ist, dass die Einflussfaktoren sind halt irgendwo logisch und liegen auf der Hand, demografische Entwicklung. Ich glaube, die aktuelle Berufsstatistik habe ich jetzt nicht ganz, ganz vor Augen, aber so die allerrosigste Sprache spricht sie meines Erachtens nicht. Also wir werden ein Thema haben, das haben wir jetzt schon, das haben wir jetzt auch schon akut, aber das wird in Zukunft auch noch größer werden. Mit dem Thema, wie finde ich Mitarbeitende und Riesenthema, wie halte ich die denn auch bei mir?
Genau.
Ja. Und das sind beides Themen, die elementar sind. Jetzt gibt es Leute, die argumentieren, naja, durch KI und Co. brauchst du die doch eh nicht mehr. So radikal würde ich da nicht rangehen. Was man braucht, sind gute Leute, die zu einem passen und die zusammen mit einem die mitdenken, ja, die Lust darauf haben, die trotzdem auch noch kontrollieren, die Steuerrecht verstanden haben, die gemeinsame Vision und die Mission der Kanzlei vielleicht mit fortführen, weil auch wenn es viel Automatisierung gibt und Vereinfachung gibt, der Mensch bleibt einfach ein elementarer Aspekt und wir sind immer noch wir nicht, also wir sind auch Dienstleister, aber Steuerberater sind auch Dienstleister und da sollte man auch entsprechend natürlich so dran gehen. Und mein Problem bei der Thematik ist meistens, wann bekommen wir die Anrufe von Steuerberatern, die sagen, Mensch, wir haben ein Problem. Das ist meistens der Fall, wenn es 1 bis 2 Kündigungen, im Worst Case vielleicht sogar noch mehr Kündigungen gab. Ja, also eigentlich werden wir kontaktiert, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Mit der Ansage, hör mal, wir brauchen aber jetzt dringend, der 15. Personalvermittler hat schon angerufen, ich will aber jetzt irgendwie keine 35% Jahresquote bezahlen, aber vielleicht mache ich das doch. Die Leute rufen Preise auf und ganz ehrlich, ich will die nicht bezahlen, weil eigentlich hätte ich ganz gerne Faktor 3 mal Kosten. Das bekommt die Person im Zweifel sowieso nicht hin. Ich stelle sie aber trotzdem ein, weil wenn nicht, dann steigt die Arbeitsbelastung auf meinen Bestehenden. Ich bekomme die Sachen nicht abgearbeitet, ich muss es selbst machen. Und das heißt dann, dass ich am langen Ende bezahle. So, ja. Und meine Umsatzrendite, Thema 1, wieder runtergeht. Ja. Und das ist ganz, 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 ganz schlecht. Und deswegen auch da mein Appell, machen viele Kanzleien schon, bei weitem nicht alle. Kümmert euch darum, dass eure Mitarbeitenden zufrieden sind. Zufriedenheit ist ein riesengroßes Thema, das muss man mal analysieren. Ja, das machen wir auch dann gerne mit den Kanzleien noch was aus, ausführlicher. Also was ist den Mitarbeitenden wichtig? Ja, kommen wir jetzt nochmal auf dieses Generationenthema. Gen Z beispielsweise ist ja auch etwas, was immer wieder Anklang findet. Naja, vielleicht ist es dann, Gehalt ist immer, spielt immer eine Rolle. Ja, ich möchte mein Leben finanzieren können, ich möchte dafür entlohnt werden, gar keine Frage. Aber vielleicht ist es dann die Möglichkeit, Homeoffice anzubieten, wenn ich mir das vorstellen kann. Funktioniert super bei vielen Kanzleien. Vielleicht ist es dann, weiß ich nicht, die Massage im Büro oder das Offsite auf Mallorca oder das Feierabendbier am Freitag oder such's dir aus. Ja, also wir brauchen etwas, womit wir uns von diesem typischen Steuerfachangestellte MWD gesucht in Ort, Auflistung, platter Aufgaben, platter Benefits, am besten noch den Obstkorb irgendwie plakativ in den Vordergrund gestellt. Das erzeugt keine Emotionen. Ja? Und wir leben in einer Phase, wo sich die Leute es aussuchen können. Und wir leben in einer Phase, wo auch eure Mitarbeitenden entsprechend wahrscheinlich mehrfach die Woche irgendwelche Anrufe, Mails oder Ähnliches bekommen von Personalvermittlern und Recruitern, die abgeworben werden. Ganz ehrlich, das ist die einfachste Situation aller Zeiten. Ich habe das mal testweise mit Claude gemacht. Ich habe gesagt, gib mir doch mal bitte alle Steuerfachwirte in Köln und guck, welche Kontaktdaten du findest. Du hast diese Liste. Ja, und als Steuerberater darf man nicht abwerben, alles gut, machen wir auch nicht. Aber ja, du kannst dann theoretisch kontaktieren. Und das ist einfach ein extrem hohes Risiko. Was kann ich da machen? Da auch immer mein Klassiker, klingt platt, ist einfach Umfrage. Einfach total. Ganz platt mal eine Umfrage machen. Und auch da werden wir jetzt wieder die Leute sagen, ich weiß es doch. Ja, die wünschen sich irgendwie einen höhenverstellbaren Schreibtisch oder Gehalt ist immer ein Thema. Ja, wie auch immer. So. Aber euch werden Sachen auffallen, die ihr noch nicht wisst. Eine Sache ist dafür wichtig. Anonymität. 100%ige Anonymität garantieren und bitte auch keine Sachen links und rechts daneben. Macht es wirklich anonym, sonst bekommt ihr keine realistischen Antworten. Und zweiter, absolut elementarer Punkt neben dem vernünftigen Aufbau so einer Umfrage, immer Ergebnisse kommunizieren und ableiten, was wir dann machen. Das heißt nicht, dass 30 Leute 30 unterschiedliche Sachen angeben und wir müssen die alle in die Umsetzung bringen. Aber das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist eine Umfrage und die für euch behalten. Ihr müsst das kommunizieren und vorstellen. Und wenn ihr das macht und dann auch wirklich da sitzt und sagt, pass mal auf, uns ist aufgefallen, weiß ich nicht, das Thema Teamzusammenhang, Teamgefüge ist halt irgendwo so ein bisschen was platt. Ich habe mir da Gedanken gemacht, wie sieht's denn aus? Wollen wir nicht mal, keine Ahnung, ein Wochenende wegfahren zusammen oder einmal im Monat gemeinsam Mittagessen gehen. Ja, dann passiert Folgendes. Ja, ihr erklärt das und vielleicht machen Leute auch Vorschläge. Dann erklärt ihr, warum das vielleicht so nicht darstellbar ist. Und dann seid ihr in dem Diskurs dazu und ihr erklärt Dinge und ihr packt es an. Und das ist der Punkt. Das ist auch mit Schmerzen verbunden. Ja, weil ihr werdet dann auch nicht umhin kommen, zum Beispiel das Thema Vorgesetztenverhalten anzusprechen. Und da werden auch Rückmeldungen kommen von Leuten, die sagen, ich werde nicht informiert und der Chef ist immer schlecht drauf und wie auch immer, das muss man aushalten. Aber ich glaube, man kommt nicht drum herum. Und es hat einen unfassbaren Hebel. Ja.
Mit dem Thema sprichst du mir wirklich aus der Seele, Max. Ich habe das hier schon ein paar Mal erzählt. Ich habe so ein paar Jahre als Unternehmensberater im Change Management gearbeitet und ich glaube, ich habe noch nie erzählt, was da meine ganz wesentliche Tätigkeit war zum Start eines jeden Projektes. Und es war genau das, was du beschrieben hast. Und da unterschreibe ich 100%, was du gerade gesagt hast. Die Reaktion ist immer gleich, weil wir in jedem Projekt gesagt haben, Leute, wir müssen erstmal mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen. Denn dann jedes Unternehmen sagt dir erstmal, brauchen wir nicht, wissen wir, was die sagen. Und dann führst du diese Interviews, genau wie du es gesagt hast, komplett anonymisiert. Ist auch total egal, wie man die transkribiert. Wichtig ist, dass so die wesentlichen Aussagen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen werden und dass die auch ein Gefühl haben, dass man ihnen wirklich zuhört. Und der zweite Schritt, Ja, und der zweite Schritt war dann der sogenannte Spiegel-Workshop. Und da haben wir häufig so wirklich A0 große Plakate vorbereitet, auf denen dann Spiegel war, wo dann diese ganzen Aussagen drin standen, weil der Effekt immer der gleiche war. Die Leute, häufig ja dann Führungsebenen oder wer auch immer uns beauftragt hat, haben zum ersten Mal seit ganz, ganz langer Zeit wirklich gespiegelt bekommen, welche Themen in der Organisation sind. Und das haben wir häufig aufgebaut, wie so eine Vernissage im Museum, wo du dann rumgehen konntest. Und die Reaktionen sind jedes Mal überrascht gewesen. Jedes einzelne Mal, weil du nicht alle Themen auf dem Radar haben kannst. Das geht nicht. Und das ist so wahnsinnig wichtig, das zu machen und sich die Zeit auch zu nehmen, weil dadurch kriegst du auch wahnsinnig gutes Feedback, was du anpacken kannst. Und du schießt nicht irgendwo ins Leere, sondern du hast einen Ansatzpunkt, mit dem du arbeiten kannst. Also das würde ich total unterstützen. Es geht nicht, genau wie du es gesagt hast, um den Obstkorb oder um das 25. Duplo, das du da hinlegst, sondern es geht darum, die Leute ernst zu nehmen.
Genau, und auch deren Wünsche und darauf einzugehen. Und das ist einfach elementar. Und es heißt übrigens auch nicht, dass jetzt jeder irgendwie, weiß ich nicht, die Massage und den Thermomix sich ins Büro stellen
Völlig
sollte.
richtig. Völlig
Wir
richtig.
haben ja auch unterschiedliche Mitarbeitende. Ja, also es kann ja auch sein, dass ich vielleicht eine, wie drücke ich das jetzt aus, ohne, also ich glaube, jeder weiß, was ich meine, vielleicht eine ältere Belegschaft, ja, die dann vielleicht einfach auch darauf Wert legt, auf eine klare Trennung von Arbeit und Privatleben. Vielleicht sagen auch die Leute, hör mal, ist lieb gedacht, aber ich muss jetzt nicht einmal die Woche mit euch essen gehen. Ja, ich verstehe mich, wir können Kaffee zusammen trinken. Guckt doch vielleicht lieber, dass ich einen Jobrat bekomme. Ja, fände ich super, will ich schon die ganze Zeit. Ja, als Beispiel. Ne? Also ich sollte auf jeden Fall gucken, dass ich das mache, dann etwas daran ableite und bitte auch was machen, was zu mir passt. Ich bekomme das immer wieder mit. Ja, ich habe doch jetzt die 50 € Sachbezugkarte. Ist doch super. Ja, ist auch toll. Gar keine Frage. Aber wird das auch so angenommen? Ist das sauber kommuniziert? Heißt das jetzt mehr Gehalt? Also on top? Oder wird das irgendwie abgezogen von meinem Bruttolohn? Oder keine Ahnung, ne? Ich möchte vielleicht auch gar keine Kreditkarte haben, mit der ich irgendwie bei Aldi einkaufen gehen kann, sondern ich hätte ganz gerne eine Urban Sports Club-Mitgliedschaft. Super, ja. Also da entwickelt man, glaube ich, häufig irgendwie am Ziel vorbei und dann bekomme ich Listen mit 38.000 Benefits. Und auch da im Personalmarketing sage ich immer, lass uns, also es liest sich keiner durch. Es ist nett, wenn du es darstellen kannst, aber fokussiert oder mach zumindest eine Hierarchie rein, ja. Und spiel das, ja. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, Umfrage machen, in der Geschäftsführung besprechen, das wird wehtun, das wird auch einigen Führungskräften wehtun, wenn ihr welche habt, also wenn ihr beispielsweise eine Teamstruktur habt. Dann kann man auch über Entwicklung nachdenken, ja, wenn man das halt irgendwo für sinnvoll erachtet. Das ganze Thema Weiterbildung, Employability, finde ich unfassbar relevant. Ja, ich bekomme das immer wieder mit, dass dann Steuerberater sagen, na ja, ich habe jetzt Mitarbeitende, die haben den Schuss noch nicht gehört, die wollen einfach Buchhaltung machen und beschäftigen sich aber nicht mit den Buchungsassistenten oder mit irgendwelchen anderen Themen, wie auch immer. Bildet die Leute fort. Ja, also gerade die jüngeren Mitarbeitenden, die erwarten das. Die sind sich dessen bewusst, dass sich der Berufsstand verändern wird. Die sind sich dessen bewusst, dass man, keine Ahnung, nicht mehr mit Pendelordnern bucht oder jede Buchung einzeln abtippt oder wie auch immer. Dann ermöglicht es diesen Personen, dass sie sich weiterentwickeln. Hoher Mehrwert für euch, Zufriedenheit auf der anderen Seite. So, und um das Thema nochmal kurz rund zu machen, da könnten wir jetzt auch, glaube ich, 3 Folgen drüber machen
Auf
im
jeden Fall,
Grundsatz.
ja.
Aber eine Sache, die ich immer wieder auch empfehle, neben einer anonymen Umfrage, die sich auch gerne wiederholen kann jährlich, ich würde es nicht übertreiben, aber einmal im Jahr, baff, nochmal drüber gucken, was sich verbessert hat, wie auch immer. Dann haben Sie, hat man ein Stimmungsbild und ganz, ganz elementar Gespräche. Klingt auch wieder platt und jeder sagt mir dann, ja, wir sprechen doch. Macht Personalgespräche. 1:1. Führungskraft, also Partner, Führungskraft, Mitarbeiter, im Idealfall Partner, Mitarbeiter, ja, also damit man einfach auch wirklich ungehindert reden kann. Und jetzt kommt der nächste Punkt, macht ein Protokoll. Also ich finde immer diese typischen Gespräche, naja, Gehalt sollte irgendwann mal erhöht werden, leichte Unzufriedenheit und wie auch immer, und dann versickert das irgendwo so im Sande, weil man das im Tagesgeschäft halt irgendwo vergisst. Man definiert irgendwie Ziele, die sind aber nicht niedergeschrieben. Ich empfehle immer, keine Ahnung, was läuft gut? Was läuft schlecht? Was können wir gemeinsam verbessern? Ziele ableiten, Handlungen ableiten, verschriftlichen, von beiden Seiten unterschreiben lassen und ab in die Personalmappe damit. So, dann hat man im nächsten Gespräch wieder dieses Dokument, kann gucken, wurde Ziel erreicht, alles klar, dann gibt es noch eine Gehaltserhöhung, was wurde nicht erreicht, wie können wir das noch verbessern, aber man hat einfach was, woran man sich langhangeln kann. Und allein schon diese beiden Sachen werden dazu führen, dass sich die Mitarbeitenden mehr gehört fühlen, unter Umständen, wenn man es richtig macht, zufrieden sind. Und das hat bei den meisten Kanzleien einfach einen sehr, sehr guten Impact.
Ja, also ein wahnsinnig wichtiger Punkt, glaube ich. Sind wir uns komplett einig. Ich muss mich mit den Menschen, die für mich arbeiten, in meiner Kanzlei arbeiten, beschäftigen. Sonst haben die da irgendwann auch keinen Bock mehr drauf. Ist, glaube ich, auch irgendwie sehr klar. Also auch da kannst du das T-Shirt-Beispiel wieder nehmen, ne? Wenn mich so wirklich gar nichts emotional dran bindet, dann bin ich auch weg. Also.
Genau. Noch ein paar Tipps vielleicht da drumherum, einfach weil wir das ab und zu auch immer mehr beraten. Ich versuche es schnell zu machen.
Ja, gerne.
Homeoffice wird ein immer größeres Thema. Ne, viele Leute, für die das vielleicht nicht so relevant ist, aktuell oder die nicht so arbeiten können, gehen in Rente. Vielen Leuten ist es wichtig, aus dem Homeoffice arbeiten zu können, flexible Arbeitszeiten zu haben. Und das ist nicht für jede Kanzlei etwas, aber wir beraten da gerade auch viele zu. Wenn man die richtigen Strukturen hat und die richtigen Leute findet, das immer vorausgesetzt, dann kann auch Mitarbeit aus dem Homeoffice sich rentieren. Großer, großer, großer Vorteil. Wir haben nicht mehr den Suchmarkt, weiß ich nicht, Kanzlei in Viersen, 50 Kilometer Umkreis, 30, sondern wir suchen deutschlandweit. Und natürlich muss ich dann Kickoff machen und 5 Tage, also die erste Woche vor Ort im Büro ein Hotel bezahlen und immer essen gehen und die Leute irgendwie ranführen. Und natürlich muss ich dann auch 2 bis 3 Mal im Jahr irgendwo dafür sorgen, dass sich alle Leute treffen, ne, und auch die Reisekosten bezahlen. Aber das kann funktionieren und das kann auch wirklich gut funktionieren, wenn ich ein sauberes Thema habe im Bereich der Kommunikation, beispielsweise zu fixen, man hat sich mal persönlich getroffen, ist auch das ein großer Hebel. Und das nochmal, weil das das eigentlich ganz schön rund macht. Der nächste Tipp, auch den können wir kurz ansprechen, auch da könnten wir eine ganze Folge zu machen, Kanzleihandbuch. Bitte dokumentiert eure Prozesse. Und zwar so ausführlich wie möglich. Das sollte das Ziel sein. Im Idealfall sage ich immer, wenn jemand dieses Kanzleihandbuch als ausgebildeter Steuerfachangestellter oder Steuerfachangestellte liest, dann sollte diese Person ihre Arbeitsabläufe mithilfe dieses Kanzleihandbuchs erledigen können in der Kanzlei. So, jetzt wird mir jeder sagen, na ja, dann habe ich ein Dokument von 400 Seiten, doof. Wann soll ich das denn bitte schön erstellen? Und auch da gibt es beispielsweise Vorlagen, die haben wir auch, also gerne einfach mal melden. Die ist natürlich anpassbar auf jede Kanzlei. Wichtig in dem Bereich, alles ist besser als nichts. Wenn dieses Kanzleihandbuch erstmal nur eine Mission, eine Vision und ein ganz, ganz stupides Organigramm umfasst, dann ist das besser, als da gar nichts stehen zu haben. Und dann kann man sich immer noch mal fortentwickeln über Checklisten, über was weiß ich nicht was, Urlaubsregelungen etc. pp. Und auch das gibt den Mitarbeitenden viel Sicherheit. Und wenn mal ein Ausfall da ist, kann man das alles ein bisschen ersetzen. Und also hat nur Vorteile. Also Kanzleihandbuch auch ein riesengroßes Thema.
Ja, Max, habe ich mir gerade als Stichwort aufgeschrieben. Da werde ich wohl wieder auf dich zukommen, ob wir nicht mal eine
Ach,
Folge zum
super.
Thema Kanzleihandbuch machen. Also,
Ich freue mich.
auch da, genau. Ich glaube, die Punkte sind sehr klar geworden. Und auch da, also für mich ist es zumindest gerade so spürbar, dass man wirklich so Quick Wins hat, wenn man sich diesen Themen mal annimmt. Und ich bin auch da weiterhin bei dir. Natürlich sind diese Quick Wins im ersten Moment Quick Wins und man muss aber dann schon natürlich dem auch Zeit geben. Aber das sind so zumindest Themen, die man sich mal auf den Tisch legen kann und sagen kann, okay, und das gehe ich diese Woche jetzt oder diesen Monat mal an, weil ich komme nicht drum rum.
Übrigens, noch ein Satz dazu. Also nochmal, das zielt ja alles darauf ab, eine Kanzlei mehr als Unternehmen zu verstehen. Ja, das ist in der Vergangenheit häufig, glaube ich, bei nicht unbedingt, da gab es was irgendwie zwei getrennte Sachen, eine Kanzlei haben und ein Unternehmen haben. Ganz, ganz, ist jetzt böse ausgedrückt, ja, aber
Ja,
da wurde sich mit diesen Themen nicht beschäftigt. Jetzt müssen wir uns damit beschäftigen. Das ist unabdingbar, insbesondere wenn man sagt, man möchte halt irgendwo Wachstum herstellen, länger am Markt halt irgendwo noch kompetitiv dabei sein. Wenn ich jetzt sage, ich habe meine Kanzlei, ich habe meine Mandanten, ich mache in 5 Jahren, mache ich die Tür zu, Verkaufspreis ist mir irgendwie auch egal, ich habe gut verdient. Alles gut, völlig fair. Aber wenn ich sage, ich möchte mich da weiterentwickeln, muss ich mich halt einfach mit diesen Themen beschäftigen, sonst werde ich ein Problem haben. Und noch ein Tipp. Man ist nicht allein, ne? Also es heißt ja auch nicht, dass der Kanzleiinhaber den FIBO-Prozess A bis Z runterschreiben muss. Das kann ja theoretisch auch jemand machen, der den Prozess gut kennt. Und wenn wir gleich nochmal kurz zum Thema, ich sag mal, Website, das Ganze vielleicht so ein bisschen auch abrunden oder KI oder wie auch immer kommen, auch das ist ja etwas, das muss ich nicht unbedingt als Kanzleiinhaber machen. Ja, da gibt es ja vielleicht auch Leute, die da ein Interesse dran haben, die darauf Lust haben. Ja, dann delegiere ich es halt. Alles gut. ja, und gehe dann, mache ein Heads-up irgendwie einmal im Monat und gucke, wie der Stand ist. Ja, und da müssen wir hinkommen.
Ja, total. Und jetzt hast du das nächste Thema. Da muss ich ein bisschen lachen, weil ich mich selber gerade intensiv damit beschäftigt habe. Jetzt hast du das nächste Thema schon angerissen. Es ist nämlich das Thema Website. Glaube ich auch was, womit sich niemand gerne beschäftigt. Oder zumindest in meinem Fall war das so.
Ich schon.
Ja, okay, klar, stimmt.
Aber gut, ich verstehe, was du meinst.
Du profitierst eigentlich von Leuten wie mir, die so lange gewartet haben, bis sie sich so sehr für ihre eigene Website schämen, dass sie sich jetzt gedacht haben, jetzt muss ich da mal wieder ran. War bei mir nämlich genau der Fall. Aber weil mir auch total klar ist, und das wirst du jetzt ja sicherlich auch gleich nochmal sagen, Website ist ein öffentlicher Auftritt. Und wenn der nicht passt, dann wird sich auch niemand für mich entscheiden. Dann werden die Leute sagen, ach du liebe Zeit, was ist das denn?
Ich nenne dir mal ein Beispiel, also bin ich total bei dir. Ne? Kam auch jemand mal zu mir und sagte, wir müssen jetzt eine Social Media Kampagne machen. Und das habe ich gesehen, das funktioniert. So, dann ist das immer im Gedanken eines der Person, des Beauftragten, die sich dafür interessiert, dann machen wir mal eben eine Kampagne und ab dafür. Nee, also es reicht halt nicht, mehr Steuerfachangestellte gesucht draufzuschreiben und nochmal Obst kosten kostenloses Wasser. Das wird nicht funktionieren, das klappt nicht. Ja? Also auch das muss man gut durchdenken. Und die Website ist eigentlich für alle Marketingaktivitäten, teilweise auch Kommunikation mit Mandanten und Co., ist es das Fundament. Und wenn ich eine total moderne und hippe Social Media Anzeige mit coolen Videos mache, dann muss ich darauf, bevor sich der Mandant bewirbt, oder der Mitarbeiter oder der Mandant sich meldet, wird er sich die, er oder sie, sich die Website anschauen. Und wenn das dann Word 98 ist, dann haben wir ein Problem. So, ganz einfach, weil dann passt halt das, was auf den verschiedenen Kanälen halt kommuniziert wurde, nicht zueinander. Ja? Das heißt auch Einheitlichkeit in der Kommunikation nach außen. Eine moderne Website kann einfach auch unfassbar viel leisten. Das darf man auch nicht vergessen. Ja? Also das ist zum einen, ist es ein Marketing-Effekt. Ja? Wenn ich das gezielt mache, beispielsweise Landingpages erstelle, die SEO-optimiert sind, dann kann ich für meine Zielgruppe sichtbar werden über Blogartikel, über Branchenartikel. Dann erziele ich darüber auch Bewerbungen. Man kann es zum Beispiel so machen, dass die Stellenanzeigen, muss man technisch sauber aufstellen, aber dann, wenn die online sind auf der Website, in den kostenlosen Jobportalen auch veröffentlicht werden. Ja, und das sind alles so Themen, das muss passen. Und von der Website können wir dann gerne einfach weitere Sachen natürlich auch entsprechend ableiten. So elementar offen gestanden. Also, und man denkt dann vielleicht auch einfach, es ist ein unendlich hoher Aufwand. Ja, also wie soll ich das jetzt noch irgendwo hinbekommen? Vielleicht da auch noch mal kurz ein bisschen was Eigenwerbung. Was wir aktuell machen, ist zum Beispiel auch, dass wir sagen, Mensch, schickt uns eure Website. Wir machen einfach mal kostenlosen Entwurf. Ja, also wir machen quasi ein neues Design, neue Ansprache. Wie gesagt, ist noch nicht final, aber dass ihr einfach mal ein Empfinden dafür habt, wo das hingehen könnte. Ist auch komplett unverbindlich. Und wenn man dann sagt, okay, finde ich gut, kann man drüber sprechen, dann gehen wir da ins Gespräch und auch in die Umsetzung. Aber da kann man heute sehr, 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 sehr viel schöne Sachen machen, die einen extrem hohen Mehrwert für die Kanzlei haben. Übrigens von Mandanten über Mitarbeiter, ne? Also wenn jetzt, ich habe auch schon gehört, dass Mitarbeiter sagen, was ist das denn? Und warum ist jetzt die Kollegin von vor 30 Jahren noch da drauf? Und mir ist das unangenehm, Mandanten auf die Website zu schicken, weil es halt einfach nicht zu uns passt. Ja, bei Bewerbern natürlich identisch. Ja.
Ja, total. Das ist auch, finde ich, eigentlich ein ganz cooles Angebot, das ihr da habt, weil das mir auch jetzt, wie gesagt, als jemand, der diesen Prozess gerade auch so durchläuft und durchlaufen hat mit der neuen Website, auch total geholfen hat. Also ich habe da auch lange Zeit nicht die Vorstellung gehabt, wie kann sowas aussehen. Und ich glaube, das ist ein wahnsinnig, ich glaube, da sind wir wirklich auch wieder im Bereich eines Quick Wins. Wenn ich schon mal ein Gefühl habe, hey, so sieht die Website jetzt aus und jetzt guckt einfach mal jemand drüber, der sagt, okay, das und das sind eure Leistungen. Was stellst du dir denn vor? Okay, ich möchte es erwachsener haben, ich möchte es fancier haben, ich möchte stylisch haben, was auch immer. Und jetzt kriege ich plötzlich was zu sehen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wertvoll auch für die Inhaberinnen, Inhaber oder wer auch immer sich mit der Website beschäftigt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn überhaupt möglich? Weil jetzt jemand, da bleibe ich wieder bei mir, wie ich, der hat ja gar nicht so ein richtiges Gefühl dafür, was ist möglich. Für mich ist eine Website erstmal, okay, ich muss diese Texte da haben, ich möchte meine Leistungen irgendwie darstellen, ich möchte zeigen, was ich kann. Aber auch mache einfach ein eigenes Beispiel von mir, was auf der Website, mit der ich mich jetzt beschäftigt habe, ganz anders wirkt als auf der alten, ist große Bilder. Und das war mir, diese Wirkung war mir vorher nicht bewusst. Und das sage ich gar nicht, dass jeder große Bilder einsetzen muss, um Gottes Willen. Aber für das, was ich mache, habe ich diese Website das erste Mal gesehen und habe gedacht, was ist das denn? Das ist ja genial. Das hat ja eine völlig andere Wirkung als das, was ich bisher hatte. Und das finde ich einen total krassen Effekt, wenn du sowas mal siehst und spürst, was sowas auch machen kann dann.
Total. Und das kann man weiter, also keine Ahnung, ne? Schriftarten. Ich bin immer wieder überrascht, was eine andere Schriftart plötzlich für eine Wirkung hat. Ja, und das ist einfach etwas, eine Website ist meistens der erste Kontaktpunkt eines Interessenten, egal aus welcher Richtung, Bewerber, Mandant. Und es ist ein dauerhafter Touchpoint mit den bestehenden Stakeholdern. Kommen wir durch noch das das sollte halt einfach gut aussehen. Man sollte vielleicht auch keine Angst haben, diese Webseiten einem Mandanten zu schicken, sondern man sollte sagen, hey, das ist cool, da bin ich irgendwie auch ein bisschen, ja, nicht stolz drauf, aber das spiegelt mich halt einfach wieder. Und dann hat die Website natürlich auch noch ein paar technische Aspekte, ja. Also ich habe zum Beispiel auch schon Leute gehabt, die gesagt haben, Mandanten rufen hier noch und nöcher an, es ist total nervig. Dann kann man auch darüber sich unterhalten, ob man beispielsweise den ganzen Traffic auf ein Kontaktformular leitet. Und dann mache ich da Abfragen. Ja? Und dann frage ich halt ab, keine Ahnung, wenn wir jetzt was definiert haben, nur über 500.000 Euro Umsatz, wenn ich halt weniger anklicke, bekomme ich direkt die Rückmeldung, es tut mir leid, wir haben auch keine Kapazitäten. Baff. So. Ja, dann sparen wir uns auch wieder Aufwand. Also ein ganz, 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 ganz zentraler Bestandteil von Kanzleien, der häufig vernachlässigt wird. Und dann, man kann das natürlich alles jetzt weiterspinnen. Es sollte einfach natürlich zur Kanzlei passen. Es sollte den Zweck halt irgendwo auch erfüllen. Mandatsansprache, Mitarbeiteransprache, was kommunizieren. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Sachen. Ein Tipp ist immer, das hattest du, ich glaube, das hatten wir im Vorspann, also das heißt im Vorspann, aber in unserem Gespräch zuvor mal kurz angerissen mit diesen H1-Überschriften.
Ich würde sagen,
50% der Kanzlei-Websites, gucke ich mir das mal an. Gibt so ein Tool, das heißt SEO OneClick, ist eine Chrome-Erweiterung. Da sieht man mal die ganz, ganz platten Statistiken. Einfach mal installieren, eigene Website öffnen. Ich glaube, da ist bei den meisten relativ viel rot. Und das sind dann doch Hebel, die man angehen könnte, sollte, müsste.
Ja, und auch das wieder ein Hebel, der, glaube ich, im Alltag einfach nervig ist, weil man eben denkt, ja, das mache ich immer, wenn ich Zeit habe. Aber auch da ist, glaube ich, der gleiche Punkt, die Zeit wird ja nie kommen. Also es kommt ja nie die perfekte Zeit, sich mit dem Honorar intensiv auseinanderzusetzen. Es kommt nie die perfekte Zeit, sich mit Mandanten und Personal auseinanderzusetzen. Es kommt nie die perfekte Zeit, um sich mit der Website auseinanderzusetzen, sondern die perfekte Zeit ist, glaube ich, dann, wenn ich sie mir nehme.
Ich glaube, das ist halt, also das ist natürlich, es ist ja ein Teil unserer Leistung, ne? Also jetzt, ich will jetzt auch nicht zu werblich werden, aber es hat einen Vorteil, wenn man das mit jemandem macht, der schon mal ein paar Kanzlei-Websites erstellt hat.
Ja.
Weil einfach auch in der Art der Kommunikation, ja, die meisten Kanzleien wollen Unternehmer ansprechen, im Zweifel halt irgendwie auch gestandene Unternehmer, die eine gewisse Qualität und eine gewisse Ansprache halt schätzen, die gewisse Themen schätzen, ja, für die man dann vielleicht auch entsprechend indexiert werden kann von den Suchmaschinen. Und das ist einfach, also wir verkaufen keine Badeschlappen für den nächsten Mallorca-Urlaub oder den nächsten Energy-Drink, sondern es ist einfach eine der wichtigsten Dienstleistungen, die ein Unternehmer hat, eine der sensibelsten Dienstleistungen, wo es um Vertrauen geht, sich wiederzufinden, Sympathien, und das sollte man schon sauber aufbauen. Ja. Je nach Zielgruppe natürlich auch und so weiter und so fort. Auch darüber könnten wir 4 Folgen füllen.
Ja. Ja, genau. Also zu jedem einzelnen Thema, weißt du, glaube ich, kann man nochmal 4 Folgen füllen. Und jetzt gucke ich gerade so ein bisschen aufs Aufnahmegerät, weil wir ja über Quick Wins sprechen wollten. Und wir sind bei über einer Stunde Gespräch und haben gerade quasi bei jedem einzelnen Thema auch gesagt, können wir 4 Folgen füllen. Das zeigt aber schon auch eben, es gibt Themen, die ich schnell angehen kann, die sind aber eben auch wahnsinnig wichtig. Und deshalb kann ich mich auch wahnsinnig intensiv damit beschäftigen. Und das finde ich in dieser Folge, die wir heute zusammen gemacht haben, Max, schon nochmal wichtig, weil wir jetzt ja nur 4 von wahrscheinlich 400 Themen angesprochen haben, die man sich alle mal anschauen könnte. Und ich glaube, ganz wichtig ist, sich da als Kanzleiinhaberin, als Kanzleiinhaber einfach nochmal damit auseinanderzusetzen und sich vielleicht auch wirklich einfach zu sagen, okay, welches dieser 4 oder welches der x-beliebigen anderen Themen möchte ich jetzt wirklich mal nachhaltig angehen? Und das dann auch zu machen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig.
Es ist, wenn ich mich damit beschäftige, sind es Hebel, die mit verhältnismäßig geringem Aufwand einen sehr, sehr hohen Nutzen erzeugen können. Und bitte, jeder, der das hört, ich hoffe, jeder hat da irgendwie was mitgenommen für sich, worüber man mal hört, irgendwie vielleicht auch, wenn man den Podcast hört, sich Gedanken macht. Wahrscheinlich hat jeder eins von diesen, ich sage jetzt mal ganz übergeordnet, 4 Themen, auch schon mal durchgedacht und ich glaube, das kann man da vielleicht noch irgendwie optimieren. pickt euch eins raus, geht das an, holt euch auch im Zweifel Unterstützung von jemandem, der das schon mal gemacht hat. Da gibt es auch neben uns andere Anbieter am Markt, möchte ich jetzt auch nicht verhehlen. Ja, und weil es halt einfach auch Sinn macht und weil es halt für Kanzleien einen großen Hebel macht. Und beschäftigt euch eingehend erstmal mit einem Thema, dann geht das nächste an und so weiter und so fort.
Und genau wie du es gesagt hast, es ist da völlig okay, sich Unterstützung dazu zu holen.
Jetzt, ja, ich bin sehr gespannt und ich freue mich für dich. Das klingt doch, als wäre es bald abgeschlossen. Letzte Frage von mir. Ich sitze jetzt hier gerade im wunderschönen Köln. Ich glaube, der Marathon steht an. Darf ich dich denn offen gestanden von der Strecke aus oder vom Rande aus bejubeln?
Ah, krass. Okay, jetzt hast du den Spieß natürlich umgedreht, weil ich beim letzten Mal gesagt habe, haha, ja, darfst du. Ich habe mich tatsächlich wieder für den Köln-Marathon angemeldet und werde dabei sein. Du musst mir dann cool. Nur sagen, wo du stehst. Und vielleicht drucke ich mir noch ein T-Shirt mit deinem Gesicht drauf. Das wäre vielleicht auch noch.
Das finde ich gut. Das finde ich ganz gut. Das würde ich dir sogar schicken vorab. Ja?
Okay. Das ist wieder ein kostenfreies T-Shirt. Das lasse ich natürlich nicht nehmen. Wir haben über meinen Kleiderschrank gesprochen.
Ja, absolut, absolut. Ja. Aber das freue ich mich. Sehr schön. Dann sag gerne mal Bescheid und dann können wir abklatschen.
Hey Max, vielen, vielen Dank für das Gespräch und vor allem, dass du dir die Zeit genommen hast, heute da mit mir mal drüber zu fliegen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir uns hier wieder hören. Aber für den Moment ganz herzliches Dankeschön.
Danke dir, Flo. Bis bald.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.